Ein Herz, ein Team. Herzlich willkommen zum Podcast des Herzzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH. Professor Dr. Christian Stumpf, Direktor der Klinik für Kardiologie, und Professor Dr. Christian Heim, Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, geben Einblicke in die moderne Herzmedizin. Gemeinsam stehen sie für das Motto »Ein Herz, ein Team«. In jeder Folge erzählen wir von echten Situationen aus dem Leben und zeigen, wie fortschrittlich, schonend und menschlich Herzmedizin heute sein kann.
Es ist ein heißer Sommertag und die Straßen von Berlin sind voller Zuschauer, die den Marathonläufern zujubeln. Unter ihnen sind Thomas und Michael, Brüder, und beide erfahrene Läufer, die bereits mehrere Marathons erfolgreich absolviert haben. Doch dieses Mal fühlt sich etwas anders an. Thomas beginnt das Rennen stark, doch gegen Kilometer 35 wird er langsamer. Er ignoriert die Warnsignale seines Körpers. Schwindel, Übelkeit, ein stechender Schmerz in der Brust. Er will die Ziellinie erreichen, koste es, was es wolle. Als Michael 20 Minuten später ins Ziel kommt, ist sein Bruder nicht mehr am Leben.
Das ist ja leider nicht ganz selten, dass bei so einem Marathonlauf mit tausenden Teilnehmern immer wieder auch Läufer zu Schaden kommen, sterben. Christian, was sind denn da für Ursachen, an die man für den plötzlichen Herztod denken muss?
Ja, es ist sicherlich nicht ganz selten, muss man sagen. Also bei jedem größeren Marathonlauf mit 40.000, 50.000 Teilnehmern fällt einer statistisch gesehen tot um. Das ist natürlich ganz, ganz dramatisch, auch wenn es selten ist. Wir kennen das Ganze ja auch aus dem Leistungs- und Hochleistungssport. Es ist Gott sei Dank selten, aber wenn sowas auftritt, wir erinnern uns an Christian Eriksen, der ja tot umgefallen ist bei der Europameisterschaft, konnte erfolgreich wiederbelebt werden. Aber man stellt sich sicherlich die Frage, was sind Ursachen bei jungen Menschen, die sportlich aktiv sind, die dann plötzlich tot umfallen? Und da gibt es ganz klare Ursachen. Also es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, bei Patienten oder sagen wir mal bei Menschen unter 35 Jahren ist die häufigste Ursache eine strukturelle Herzerkrankung, die bisher nicht erkannt wurde. Es gibt sogenannte Kardiomyopathien, die angeboren sein können. Die können letztendlich einhergehen unter Belastung mit bösartigen Rhythmusstörungen. Und es gibt natürlich auch noch als Dunkelziffer eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung. Das kann man sich so vorstellen, dass viele Sportler, Leistungssportler natürlich oftmals auch sehr ehrgeizig sind und die kurieren einen Infekt nicht aus. Das heißt, die haben dann noch Fieber, wollen aber unbedingt ihr Training fortführen und da kann es natürlich schon sein, dass man eine Herzmuskelentzündung bekommt und die Herzmuskelentzündung kann dann auch zu Rhythmusstörungen führen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Menschen über 35. Ich sage immer, das ist letztendlich der Manager in der Midlife-Crisis, der jetzt einen Marathon laufen muss ohne Vorbereitung. Diese Menschen haben oftmals ein höheres Risiko, an einer koronaren Herzerkrankung zu leiden, also ein akutes Koronarsyndrom zu entwickeln, also letztendlich unter Belastung einen Herzinfarkt zu erleiden. Aber man ist nie gefeit vor dem plötzlichen Herztod, aber man kann trotzdem was machen. Das heißt, das Wichtigste ist in diesem Fall, wenn ich jetzt den Manager nehme in der Midlife-Crisis, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, ist es schon wichtig, dass man eine Check-up-Untersuchung durchführt, eine Sporttauglichkeitsuntersuchung. Jeder sollte da mal durchgecheckt werden. Also als Kardiologe würde ich sagen, da braucht man ein EKG, dann ein Herzultraschall, um eben strukturelle Erkrankungen ausschließen zu können und vielleicht sogar eine Leistungsdiagnostik, also letztendlich ein Belastungs-EKG, wo man vielleicht auch noch die Atemgase mitmisst, also sogenannte Spiroergometrie, sodass ich dann auch sagen kann, wie gut ist derjenige belastbar, gibt es Rhythmusstörungen und auch, wo sind die Schwellenbereiche und wo kann ich mein Training gegebenenfalls verbessern.
Ja, ist ja auch was, was man immer wieder hört, wenn die Profifußballer zum neuen Fußballverein wechseln, dann kriegen die ja auch einen Leistungstest, werden für ihren neuen Verein erstmal medizinisch durchgecheckt und erst dann wird der Transfer abgewickelt. Christian Eriksen ist ja übrigens seit diesem Jahr, diese Saison in die Bundesliga gewechselt und spielt jetzt, obwohl er ja vor einigen Jahren de facto tot auf dem Spielfeld umgefallen ist, spielt weiterhin Profifußball. Das ist sicherlich was, weil man hat ja damals bei ihm nichts Strukturelles gefunden. Es war ja eine idiopathische Herztod, der durch die sofortige Reaktion der anwesenden medizinischen Kräfte mit dem Defibrillator dann auch versorgt werden konnte. Und es ist ja so, im Profifußball sind diese Defibrillatoren allgegenwärtig.
Außer in Italien. In Italien durfte Christian Eriks nicht mehr spielen mit dem implantierten Defibrillator. Also es ist letztendlich wie ein kleiner Schrittmacher, der halt auch einen Schock abgeben kann. Also der implantierte Defibrillator wird sehr, sehr kontrovers diskutiert innerhalb der Sportkardiologen. Denn man muss auch sagen, das Entscheidende ist, nicht der Defibrillator ist oftmals eine Kontraindikation gegen, also praktisch gegen die Sporttauglichkeit, sondern das Entscheidende ist die Grunderkrankung. Warum hat man einen Defibrillator? Also wenn es natürlich eine Erkrankung ist, die einhergeht mit dem Risiko, unter körperlicher Anstrengung Rhythmusstörungen zu bekommen, so einem Sportler würde ich dann nicht freigeben. Ja, obwohl er ein Defi hat und eigentlich nichts passieren sollte. Also das wird in letzter Zeit sehr kontrovers diskutiert mit Defis im Leistungssport. Und da ist es ganz wichtig, dass man da sich einen guten Sportkardiologen sucht. Da geht's ja auch um was bei den Profisportlern. Das ist natürlich was, was man wirklich im Hinterkopf behalten sollte. Und da ist es natürlich eine Interaktion. Wir sagen dazu neudeutsch Shared Decision Making. Das heißt, der Hausarzt spielt da natürlich eine Rolle, der sportkardiologisch versierte Kardiologe und natürlich auch das Team und natürlich der Patient im Mittelpunkt, also der Sportler. Jetzt haben wir aber hier einen Freizeitsportler, der beim Marathon plötzlich tot umfällt. Was würdest du sagen, wie kann man sowas vorsorgen? Was kann man in Zukunft berücksichtigen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eben sich durchchecken lässt, dass man, bevor man so in den Sport einsteigt, vielleicht auch schon in einem höheren Lebensalter, du hast jetzt zwar die Midlife-Crisis angesprochen, aber gibt ja viele, auch 30, 40-Jährige, die dann anfangen, Sport zu machen, dass die, wenn sie dich wirklich auslasten wollen, dass sie dann einmal zur sportkardiologischen Prävention gehen und letztendlich schön langsam sich herantasten. Und man findet auch immer wieder Patienten, bei denen eine strukturelle Herzerkrankung dann auch vorliegt. Es gibt ja noch einen anderen Fußballprofi, Gerald Asamoah, ich denke, ist in Deutschland sehr gut bekannt, ist als junger Spieler durchgecheckt worden und hat eine genetische Erkrankung am Herzen, die HOCM, also hypertrophie obstruktive Kardiomyopathie, die ihn quasi fast den Profisport gekostet hat. Er hat sich aber dazu entschieden, dennoch in den Profisport zu gehen, Fußball weiterzumachen, hat sich über das Risiko aufklären lassen, hat sich keinen Defi einsetzen lassen als Profisportler, musste aber immer einen Defi, es gibt ja Defi-Aggregate, die unter die Haut implantiert werden. Es gibt aber auch diese Defi-Aggregate, die, wie man es aus den Filmen vielleicht auch kennt, den Elektroschock abgeben und das Herz wieder in einen geordneten Rhythmus bringen, die man ja auch neben den Sportplatz stellen kann. Und da ist zum Beispiel Gerard Asamoah ein Beispiel, der dafür sehr viel Werbung macht, der auch aufgrund seiner Vorerkrankung, diese ja letztendlich aus der Kindheit kommend, sich sehr einsetzt für Kinderherzen. Ist bei uns in der Fachgesellschaft, die DGTHG, Deutsche Gesellschaft für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, ist er sehr aktiv, kommt immer zu den Kongressen, bietet dort auch mit seinem Verein Kinderherzen Torwandschießen an und ist da sehr aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit.
Das ist ein gutes Schlagwort, Gerald Asamoah. Man muss auch sagen, er war nicht versichert, weil keine Versicherung ihn genommen hat aufgrund seiner Profikarriere, aufgrund des Wettkampfsports. Und da gibt es dann auch eine nette Anekdote. Es musste immer ein Defi am Spielfeldrand stehen. Und dann hatte ein Physio einen Herzinfarkt in der Dusche erlitten, musste reanimiert werden. Und er konnte gerettet werden durch den Defi von Asamoah. Aber auch da, das ist eine positive Geschichte, aber auch da stellt man sich die Frage, wir sprechen ja auch über die Primärprävention. Das heißt, ich würde schon empfehlen, dass jemand, der sehr viel Sport treibt, also nicht nur Profisportler, sondern auch, es gibt ja auch sehr ambitionierte Freizeitsportler, dass man sich da natürlich durchchecken lässt. Man muss auch sagen, man hat nie eine hundertprozentige Sicherheit. Aber jetzt unabhängig von der Untersuchung, die man oftmals auch selbst zahlen muss, Aber wenn man so sieht, wofür man Geld ausgeben muss, für irgendwelche Watches, die dann auch die Herzfrequenz aufzeichnen, die Turnschuhe und so weiter, muss man sagen, ist das natürlich gut angelegt. Auf der anderen Seite ärgert es mich persönlich dann immer auch, dass man wenig macht für die sogenannte Sekundärprävention. Also wieso kann ein Sportler dann überleben, wenn ich eine Weltmeisterschaft habe und überall Rettungssanitäter stehen? Eigentlich müsste jeder Dorfverein einen Laiendefi haben. Ja, also das heißt, dass praktisch auch der Altherrenclub, der Fußball spielt, das sind ja dann die Herren, die dann jenseits der 40 Jahre sind, vielleicht eine koronare Herzerkrankung haben und dann plötzlich auf dem Spielfeld dran kollabieren. Also da ist es, glaube ich, schon wichtig, mal eine Lanze zu brechen für den sogenannten Halbautomaten, den AED, also praktisch diesen Laiendefi. Sowas ist relativ günstig zu bekommen für Sportvereine. Sowas kann man ja auch fördern oder sich sponsern lassen. Aber ich finde, da geht's auch los. Die Reanimation mit dem Defi ist ja ganz, ganz wichtig. Und wenn die Sportkameraden ausgebildet sind oder zumindest die Hemmungen verlieren, so einen Defi zu verwenden, dann sind wir alle sicher. Weil wenn beim Bäcker jemand plötzlich umfällt und es hängt irgendwo am Marktplatz so ein Defi, dann kann natürlich der Sportkamerad schon zugreifen, weil er sich da sicher fühlt. Also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Auch in Fitnessstudios und so weiter wäre es natürlich schon wichtig, eine sogenannte Sekundärprävention zur Verfügung zu haben.
Wir reden ja hier nicht von Investitionen, die in die Zehntausende Euro geht. Wir reden hier von einem AED, der für um die 1.000 Euro auch investiert werden kann. Ich denke, es ist tatsächlich eine gute Idee, solche Geräte einzufordern in Sportvereinen, in Schulen, in Flughäfen ist es ja Standard, aber du hast vollkommen recht. Das ist sicherlich eine Investition, die sich unsere Gesellschaft durchaus leisten dürfte.
Wir dürfen jetzt aber den Zuhörern nicht nur Angst machen. Wir sprechen jetzt vom plötzlichen Herztod im Sport. Man muss immer noch sagen, dass der Sport, die sportliche Aktivität eine ganz, ganz wichtige präventive Maßnahme darstellt. Es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen, unzählige, die einen ganz klaren Zusammenhang gezeigt haben mit sportlicher Aktivität und letztendlich Qualitätsverbesserung, natürlich auch Risikoreduktion. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal an den Anfang zurückzugehen. Es gibt auch ein paar Fragen, bei denen man auch als Arzt hellhörig werden muss. Also das heißt, hat man schon mal Herzrhythmusstörungen verspürt, Herzrasen verspürt plötzlich bei Belastung? Oder ist man vielleicht schon mal kollabiert unter Belastung? Das sind natürlich immer Hinweise, wo man auch als Arzt sehr hellhörig sein muss. Und eine wichtige Frage, die man noch stellen muss, gibt es Fälle von plötzlichem Herztod innerhalb der näheren Verwandtschaft? Also bei Verwandten ersten Grades, das heißt, es zählt dann nicht, dass der Opa mit 90 Jahren plötzlich tot umgefallen ist. Wenn jemand in einem engeren Verwandtenkreis in jungen Jahren zu Tode gekommen ist, in 30ern, 40ern, dann muss man immer hellhörig werden, weil dann könnte man vielleicht mutmaßen, dass eine genetische Prädisposition vorhanden ist und vielleicht eine genetische Erkrankung. Es gibt ja auch unterschiedliche Rhythmusstörungen, die einen genetischen Ursprung haben können. Und da muss man immer hellhörig werden mit solchen einfachen Fragen. Also Sport ist nicht Mord, sondern Sport muss man natürlich auch positiv sehen. Und wenn man sich mehr bewegt, dann hat man natürlich für die generelle Prävention einiges wettgemacht.
Ja, vielleicht kann man das eine Thema mit den Smartwatches nochmal aufgreifen. Fragen sich ja wahrscheinlich einige, bringen diese Smartwatches dann überhaupt etwas? Weil die Herzrhythmusstörung, das, was zum plötzlichen Herztod führt, das Kammerflimmern, würde die Uhr natürlich detektieren, aber würde dann natürlich auch zu spät kommen. Die Domäne der Uhren ist sicherlich eher nicht ganz so schlimme Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern, die aber auch gut überwacht werden sollen. Also die Smartwatches haben ihre Berechtigung in der Überwachung von Patienten, die Sorge vor Herzrhythmusstörungen haben. Aber die neuen Generationen von Smartwatches, die haben noch eine andere Funktion, die können ja auch Stürze detektieren. Und wenn man jetzt gerade beim Sport vielleicht auch trainiert, alleine trainiert, im Wald läuft, mit dem Fahrrad große Runden fährt und da alleine ist und dann so ein Herztod auftreten würde, dann kann diese Smartwatch durchaus den Sturz detektieren und ein Notrufsignal absetzen. Also ich denke, gerade für Sportler, die sich gut ausbelasten, ist so eine Smartwatch eine gute Möglichkeit, sowohl die Herzfrequenz zu überwachen, die Auslastung zu steuern und aber auch einen gewissen Schutz zumindest vor dem plötzlichen Herztod, nicht vor dem plötzlichen Herztod, aber vor den Folgen des plötzlichen Herztods zu bekommen.
Das kommt ja auch immer wieder vor, dass zu uns Patienten kommen, die Herzrasen verspüren und jedes Mal, wenn man dann ein sogenanntes Langzeit-EKG anlegt, dann findet man nichts. Also ich sage immer, das ist so ähnlich, wenn das Auto klappert und man fährt in die Werkstatt, dann ist es auf einmal vorbei. Aber so eine Smartwatch kann da natürlich auch mit der EKG-Aufzeichnung mit dazu beitragen, dass man eben Rhythmusstörungen aufdecken kann.
Ja klar, man hat quasi nicht nur das Langzeit-EKG, das man beim Hausarzt oder beim Kardiologen bekommt für 24 bis 48 Stunden. Man hat quasi ein dauerhaftes EKG über Wochen und Monate. Das ist absolut richtig, dass die Smartwatch hier Vorteile bietet.
Gut, wenn wir jetzt vielleicht zusammenfassen, treiben Sie trotzdem Sport. Das ist eine ganz wichtige Take-Home-Message. Jeder Neu- und Wiedereinsteiger sollte sich trotzdem mal durchchecken lassen. Also man hat nie eine hundertprozentige Sicherheit aufgrund einer Vorsorgeuntersuchung, aber man kann auf jeden Fall die dramatischen Dinge im Vorfeld schon mal ausschließen. Und dann soll keiner jetzt die Lust am Sport verlieren, sondern immer aktiv bleiben. Jeder Schritt hält fit, nehmen Sie die Treppe. Eine Check-up-Untersuchung kann man auch bei uns am Klinikum durchführen, also eine spezielle sportkardiologische Untersuchung. Wir untersuchen ja auch Profisportler, unter anderem Basketballer, Eishockeyspieler, Fußballspieler. Und da kann natürlich auch ein Freizeitsportler, ehrgeiziger Freizeitsportler ebenso untersucht werden. Und was noch sehr wichtig ist, bei der Belastungsuntersuchung würde ich immer gerne eine sogenannte Leistungsdiagnostik machen. Ich hatte es schon kurz erwähnt. Leistungsdiagnostik heißt, wir können auch die Schwellenwerte festlegen. Es geht jetzt nicht nur um Rhythmusstörungen oder EKG-Veränderungen, sondern es geht im Wesentlichen auch darum, dass die Menschen wissen, ob sie im richtigen Bereich trainieren. Also wenn ich jetzt wieder einen ehrgeizigen Midlife Chrysler nehme, der natürlich sehr ehrgeizig ist und am Ende merkt, er kommt nicht weiter in seinem Training, da kann es eben sein, dass dieser Mensch jenseits seiner sogenannten anaeroben Schwelle trainiert. Das bedeutet, der Trainingserfolg bleibt aus und das Risiko, irgendwelche Rhythmusstörungen zu bekommen, steigt ja auch mit der Intensität der Belastung. Das heißt, wenn man das natürlich übertourt, dann kann es tatsächlich sein, man merkt es während des Trainings nicht, dass man übertourt. Und dazu dient natürlich auch diese Leistungsdiagnostik, um dann auch mal den Sportler einzunorden und zu sagen, Freund, du trainierst im völlig falschen Bereich. Wir können die Herzbereiche angeben, die dann natürlich auch zusätzlich mit dazu beitragen, dass man die Grundlagenausdauer verbessern kann.
Also machen Sie Sport, aber in Maßen.
Ein Herz, ein Team. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Der Podcast des Herzzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH.